Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
Klaus Eberhartinger ist heute bei mir von der EAV. Auch wenn es für mich ein trauriger Anlass ist.
Na, du meinst, weil Abschiedstournee ist, ja, aber es ist 40 Jahre. 40 Jahre ist lang. 40 Jahre ist wirklich eine wirklich lange Zeit, muss man sich überlegen. Also wenn man so zurückschaut dann, was ich eigentlich so gut wie nie mache, weil ich ja, weil ich das nicht mag. Aber wie wir so gesagt haben, wir machen jetzt die Abschiedstournee und was da alles war, dann fällt im Rückblick fällt einem auf, dass die Zeit lang war. Und dass man da noch sehr jung war. Und jetzt ist doch schon die Zeit erreicht, wo man sagt, wo geht's, wenn man noch erhobenen Hauptes von der Bühne gehen kann und die Leute sagen, okay, warum hört's denn auf? Bevor sie sagen, wann hört's denn auf?
Das glaube ich dir sofort, aber trotzdem ist es doch dann ganz schön viel Wehmut wahrscheinlich auf der Bühne, oder? Weil die Fans sicher auch so reagieren. Gar nicht?
Auf der Bühne ist eigentlich bis jetzt überhaupt kein Wehmut. Ich meine, wir haben bis 11. August jetzt, haben wir dann 94 Konzerte absolviert von Anfang Februar. Das war schon ein ziemlich dichtes Programm. Und es ist wurscht, ob du Abschiedstournee dazu sagst oder nicht, du bist froh, wenn es vorbei ist. Einfach. Das ist schon sehr anstrengend. Im September haben wir dann noch 3 Konzerte zum Beispiel und dann die DVD-Aufzeichnung in der Wiener Stadthalle. Es wird sehr schön werden, ist eigentlich schon ausverkauft. Und dann geht man gerne in eine Pause. Das wird halt eine längere werden.
Hast du dir Gedanken gemacht so danach? Gibt es dann irgendwelche anderen musikalischen Projekte?
Ja, komm. Schon. Das ist ja schon so eine Geschichte gewesen. Wie gesagt, ich glaube, nach 40 Jahren ist ein guter Zeitpunkt, dass man aufhört. Weil man dann auch noch jung genug ist und genug Kraft hat und neugierig genug ist, um andere Sachen angehen zu können. Also ich habe etliches zu tun in Kenia, wo ich ja wohne. Ich muss da was fertig bauen dann überlege ich mir so 1-2 Sachen, die herumgeistern, was ich sonst noch machen könnte. Und der Thomas möchte auch Musik machen, die anders ist als die ERV-Geschichten. Wir haben schon so weit die Zukunft noch vor uns.
Ja, um Gottes Willen, ihr seid ja jetzt nicht greise und wir müssen euch von der Bühne rollen, darum geht's nicht. Aber
bevor man eben greise, wir sehen das ja auch in unserer Umgebung, bei manchen Leuten geht's dann schneller und auf einmal bist nicht mehr in der Lage, Sachen zu machen, die du gerne machen möchtest. Ich fühle mich sehr gut, ich bin eigentlich relativ fit und ich möchte einfach jetzt auch noch eine andere Qualitätszeit auch mit Leuten verbringen, die bis jetzt ein bisschen durch den Rost gefallen sind, durch den Zeit-Schedule, weil einfach keine Zeit war. Also jetzt schon einmal ein bisschen mehr Qualität und zulassen und sich ein bisschen mehr um den Klaus kümmern auch.
Ja, aber der Klaus hat, glaube ich, sich trotzdem die letzten Jahre immer ganz viel Zeit genommen in Kenia, oder? Ich meine, du warst ja zur Hälfte immer in Afrika.
Naja, schon, ja. Ja, ein Drittel Zeit. Drittel Österreich, Drittel Deutschland, Drittel Afrika. Ungefähr 4 Monate. Immer schon seit 25 Jahren eigentlich. Und wir produzieren ja auch und wir haben immer auch unten produziert viele, viele Alben. Und ja, das ist halt, Kenia ist sowohl von Thomas als auch von mir eine zweite Heimat geworden, die dann immer mehr auch zur ersten geworden ist.
Hilft das ein bisschen beim Songschreiben oder hat es immer geholfen beim Songschreiben, diese Distanz, ein bisschen so die Demut?
Das braucht man für sich selber. Die Themen sind ja auch ganz nahe an uns herangekommen durch die ganzen Migrationswellen. Und das wird noch viel schlimmer werden, weil es wird an der Klimakatastrophe dazukommen. Und die Leute werden aus Gegenden abhauen, die haben dann gar nichts mehr zu verlieren. Also der Klapper von Rom hat einmal schon vor 30 Jahren gesagt, wenn man nicht bald was vor Ort macht, man hat da nichts gemacht, dann können wir die Mauern gar nicht hoch genug bauen. Das wird einfach niemanden aufhalten. Die Leute haben nichts zu verlieren. Und das ist jetzt zum Teil schon so. Natürlich gibt es diese bösen Schlepper, die ein Geschäft daraus gemacht haben und den Leuten alles Mögliche versprechen. Aber es hat sich, glaube ich, schon auch in diesen Herkunftsländern herumgesprochen, dass das sehr schwierig geworden ist und dass es nicht so toll ist, diese Flucht anzutreten. Und Libyen ist natürlich ein Schreckensgebiet. Also was dort passiert, man schiebt die Leute dort in Lager, wo man genau weiß, da gibt es keine Menschenrechte gut auf der anderen Seite und an der mexikanischen Grenze in Amerika nicht. Und es ist einfach eine Schande, was da passiert. Natürlich kann Europa nicht ganz Afrika aufnehmen oder den Nahen Osten oder die ganzen Kriegsgebiete, an denen wir aber nicht ganz unschuldig sind, muss man schon sagen. Aber wie gesagt, die Themen sind ja ganz nahe bei uns dran und sie werden noch näher kommen. Und jetzt ist halt das Klimathema plötzlich aktuell geworden durch die Fridays for Future, was mir irrsinnig gut gefällt. Der Wahnsinn war ja wirklich, dass dann Idiot-Journalist dann formuliert, die wollen doch, die sollen doch lieber in die Schule gehen statt Fernsehen, und die haben doch auch keine Lösungen. Jetzt sollen die Jungen sollen jetzt die Lösungen dafür haben, für die Scheiße, die wir angerührt haben, und die Politiker eiern herum. Nein, wir brauchen die Jungen, um wirklich Druck zu machen, und es wird jetzt wahrscheinlich von dieser grünen Seite Druck kommen. Und die Grünen werden auch erwachsen werden müssen in allen Ländern, weil mit dem haben sie jetzt auch nicht gerechnet, dass da der Bewusstseinszunahme auf sie zukommt und sie überrollen wird. Also das sind schon wichtige Themen. Ich glaube, dass der Klimawandel, heute wieder etwas gelesen, erschreckend real werden wird in den nächsten 10, 15 Jahren.
Was hast du heute gelesen, das mit der Antarktis?
Ja, dass da wirklich Sachen wegrutschen werden. Ich weiß, das wird wegrutschen. Das heißt aber dann auch, dass der Meeresspiegel viel schneller ansteigen wird, als wir glauben. Dann gibt's ja so Studien, wo in Grönland zum Beispiel und in der Eisdecke selber Wasser ist, das auch in den Ozean abfließt. Da gibt's jetzt auch schon ziemlich gute Satellitenaufnahmen. Also wir sind wirklich jemand, also die Menschen sind so Leute, die runterspringen irgendwo beim Hochhaus, das 100 Meter hoch ist und 99 Meter so, und bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Also das ist wirklich, es ist unglaublich, wie kurzfristig wir geworden sind. Aufgrund der politischen Übereinkunft, nämlich dass nur mehr noch vom Wahltermin zum Wahltermin gedacht wird und keiner dem anderen irgendwas vergönnt und gemeinsam schon gar nicht, es geht alles nicht mehr. Und
aber war das vor 40 Jahren anders?
Naja, da waren diese großen Volksparteien noch klarer. Und die Programme waren auch verschiedener. Und dieser Aufbruch war irgendwie, also dieser Aufbruch der Arbeiterklasse, das war das eine. Man musste sich die Rechte erkämpfen. Wir sind in einer komplett anderen Zeit. Es gibt diese Klassen, es gibt Arm und Reich. Es gibt Arm und Reich, es gibt aber auch Leute mit einer guten Bildung, die arm sind. Und es gibt dann die Arm- und Reichverteilung auf der Welt, die noch ganz böse werden wird, die jetzt noch ausgenützt wird in den billige Produktionsstätten. Ich glaube, dass ein paar Revolutionen auf uns zukommen, die Umverteilungsrevolution, die kommen muss, weil auch dieses ganze Finanzspekulationssystem zusammen mit dem Börsensystem, wo irrsinnig viel Geld bewegt wird, ohne irgendetwas zu produzieren. Das muss man sich einmal, die produzieren nichts. Die machen Geld. Und wenn die Kuh das Gras nicht frisst, dann betonieren wir die Weide zu. Also das ist das eine. Und das andere ist die sogenannte Digitalrevolution. Das unterschätzen wir bei weitem, was da auf uns zukommt. Das ist nicht vergleichbar mit einer industriellen Revolution, wo auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das sagt man jetzt auch wieder. Nein, die Arbeitsplätze werden übernommen werden. Und dann gibt es so Modelle, ja, dann machen wir Umverteilung, gibt es das Grundeinkommen und die Leute haben da genug Geld zum Wohnen, zum Essen und für Freizeit. Ja, was machen sie denn dann dort in der Freizeit? Es werden soziale Revolutionen auf uns zukommen, es werden Wasserkriege stattfinden, wenn die Umweltkatastrophen weitergeht. Also, ich bin ja auf der einen Seite, wird man ungern alt. Aber manchmal denke ich mir, Gott sei Dank bin ich schon so alt, dass ich ein paar Sachen nicht mehr erleben muss. Ich weiß nicht, ob man das, weil es gibt ja bei der Klimageschichte zum Beispiel, gibt es Sachen, da gibt es dann den Point of No Return. Du kannst dann das nicht mehr zum Stoppen bringen. Und bei der sogenannten digitalen Revolution, diese ganzen schönen Kryptowährungen und so, was das Energie verbraucht. Das hat sich noch keiner überlegt. Das ist ja unglaublich, was da Energie verbraucht wird. Wo sollten die herkommen? Und jetzt dann mit der Elektromobilität. Die tolle Idee, wo komischerweise, also greift sie wirklich aufs Hirn, die deutsche Autoindustrie, also gerade VW da so drauf springt, das sei die Zukunft. Nein, da haben die Chinesen und die Japaner recht. Das ist eine Übergangslösung. Weil wo soll denn das ganze Lithium herkommen? Das eh schon den Chinesen gehört übrigens. Also, und umweltmäßig eine Sauerei ist im Abbau. Also ich glaube, dass die Brennstoffzelle, Wasserstoff, die Zukunft sein wird müssen. Und die alternative Energie, es gibt ja angeblich, da habe ich mir Staunen festgestellt bei irgendeinem Experten und er sagt, es gibt ja schon Pläne, wo man nachweisen könnte, dass Deutschland mit alternativer Energie flächendeckend versorgt werden könnte. Sage ich, aha, dann sind wirklich nur noch die Lobbys im Weg. Da muss man sich halt irgendwann einmal, und ich hoffe, dass das wirklich jetzt einmal einen Knackpunkt gibt, das muss man wegputzen. Den muss man einfach wegtun.
Die Lobbys jetzt meinst du, oder was?
Die Lobbys können weg, es kann für mich, also da bin ich radikal, ich kann auch Firmen wie Nestle, Monsanto weg. Ich kann einfach weg. Also nicht, dass man es in die Luft sprengen müsste. Sollte vielleicht, aber was die schon angerichtet haben auf der Welt, das ist ja schrecklich. Aber wie gesagt, also wir werden die Themen, man muss nicht in Afrika sein, um mit Themen konfrontiert zu werden wie Armut und politische Spannungen. Das wird relativ schnell bei uns auch stattfinden.
Hast du denn, du kannst ja ganz besondere Leute und Denker und vielleicht auch Vordenker treffen in deiner Position. Was waren denn so die Menschen, die du getroffen hast in den letzten Jahren, wo du sagst, Mensch, hört's doch denen vielleicht ein bisschen mehr zu?
Es gibt etliche. Es gibt ein paar so Foren, denen ich, das ist so meine gute Nacht, Lektüre geworden. Das ist TED, kennst du TED?
Ach doch, die TED Talks, ja klar.
Da gibt's ein paar tolle Beiträge, ein paar sind wirklich nur zum Lachen und zum Schmunzeln. Und dann ist für mich, ich bin ein wirklicher Fan geworden vom Harald Lesch, der ein gescheiter Kerl ist und wirklich viel Schlaues sagt und Richtiges sagt. Und der hat auch die Querverweise. Da kann man schon vielen, vielen Leuten folgen. Es gibt jetzt ja die ganzen Green-Bewegungen, sogar CNN oder CNN goes green. Es gibt so viele gute Ideen. Es ist nicht nur der Klimawandel, aber der Klimawandel wird existenziell werden. Weil wenn das nicht passiert, dann geht alles andere den Bach runter. Das heißt, der Bach wird ausgetrocknet sein, aber den Berg runter. Aber man wird beginnen, mehr und mehr andere Themen dem unterzuordnen. Und das andere ist die Gier. Die Gier. Und dann muss man auch schauen, dass man so
die Gier in der Gesellschaft, meinst du?
Die Gier in der Gesellschaft und die ist ja angekommen in der Politik. Also die war immer in der Politik, aber mit Trump ist es offensichtlich geworden.
Oder salonfähig, würde ich fast sagen.
Ja gut, salonfähig ist mit ihm geworden dann auch der durchaus raue Ton und der Rassismus, White Power, so Geschichten, wo man glaubt, das ist eigentlich überwunden. Nein, also der hat das in noch nicht einmal fertigen Amtszeit hat er das eingeführt und das ist also, natürlich ist er für mich ein Idiot, aber er ist nicht so ein Idiot, dass er ist nicht gebildet, aber er ist skrupellos und da weiß er sehr genau, was er macht. Er bedient das Instagram, also diese sozialen Medien und Foren bedient er perfekt. Und es gibt auch, es ist nicht er, der das macht.
Da hat die richtigen Leute halt eingekauft.
Tolle Dokumentation gesehen, also da gibt's, der zahlt wirklich Geld, das wird gemacht für den. Der hat den Wahlkampf auch über die sozialen Medien ganz gezielt gewonnen. Das ist das Nächste, dass wir konfrontiert sind, nicht du, nicht ich, aber die Leute, die sich auskennen, haben ein bisschen geschaut, was in Silicon Valley passiert. Diese Algorithmen, was die alles können in der Zwischenzeit, die sagen dir, die erstellen ein Persönlichkeitsprofil von dir, da würdest du selber kopfschütteln und sagst, woher wissen die das? Das ist unglaublich. Also Big Brother, das passiert schon längst. Wir werden ausgehorcht und wir werden manipuliert.
Aber das ist ja sogar bekannt, also dass wenn du einen WhatsApp-Chat hast und den benutzt, dann weißt du ja, was du da tust. Du weißt, du gibst deine Daten her und trotzdem tun es die allermeisten.
Das ist ja nicht sichtbar. Was sichtbar ist, ist dein Chat. Dein Chat ist sichtbar und die Fotos, die du kriegst. Aber was Facebook, Google, was die alles mit deinen Daten aufhören, das ist das Gold der Zukunft. Die Daten, weil sie genauso wie beim Wahlkampf von Trump, tolle Analyse war das, die Wähler, also die potenziellen Wähler ausfindig gemacht und definiert und gezielt angeschrieben, gezielte Werbekampagnen gestartet. Das war unglaublich. Obama hat begonnen, Geld zu sammeln, Crowdfunding. Aber Trump hat die richtigen Leute angestellt, die ihm geholfen haben, zu manipulieren. Weil sonst kann dieser Typ maximal in einer Fernsehsendung punkten, aber das war es dann auch schon. Dass er sich immer noch hält, ist erstaunlich, weil die Gier, also sprich die großen Konzerne und die Lobbys, ihm natürlich mit ihm sehr glücklich sind, weil die bedient er. Dass die anderen das glauben, was er ihnen verspricht, das zeugt schon von der großen Dummheit und auch von diesen irrationalen Reaktionen. Also White Power ist ja komplett was Irrationales. Das ist ja, da kannst du nur den Kopf schütteln, was da passiert. Und es ist auch gefährlich. Also Amerika ist wirklich polarisiert und radikalisiert. Und damit wird der Rest der Welt auch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und in Europa haben wir es jetzt auch. Was passiert denn in Ungarn, in Polen? Also die EU ist ein tolles, wichtiges, notwendiges Projekt. Aber man hat zu schnell erweitert und hat nicht geschaut, was da passieren kann. Weil mit dieser Einstimmigkeitsregel geht es gar nicht.
Jetzt bist du ja auf der Bühne auch als Trump unterwegs und ich weiß ja auch, dass ihr politisch immer Statements abgebt. Ja. Wie ist denn das dann so im Vorfeld? Überlegt man sich dann, man sieht ja auch, was los ist, Fridays for Future, du hast es angesprochen, diese nationalistischen Bewegungen, die in Europa, Österreich, Deutschland uns sehr betreffen. Ja. Und ihr als Künstler, wie ist das dann, wenn man so eine Bühnenshow vorbereitet? Was denkt man sich, was will man seinem Publikum sagen, zeigen?
Widerspiegeln, reflektieren im Sinne von einfach zeigen, das gibt's und wir sagen es auch. In der Show ist ja auch ein Block dabei, der rechts 2-3, wo ich dann sage immer, der Applaus ist ein gemäßigter, ist ein dosierterer. Und, aber du kannst von einer Bühne natürlich nicht Überzeugungsarbeit leisten. Du kannst Vorbildwirkung haben, wo der eine oder die andere, die vielleicht wanken und immer noch sich am liebsten zur schweigenden Mehrheit zählen, endlich einmal aufstehen und sich irgendwo anschließen. Weil der Fehler der schweigenden Mehrheit ist ja, dass sie schweigt. Wenn die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigen würde, dann würden sich diese ganzen radikalen Minderheiten viel schwerer tun. Ich hoffe, dass man da vielleicht was machen kann, aber von einer Bühne herunter nicht. Weil wer ist denn alle angetreten gegen George Bush, gegen Trump auch? Da waren wirklich große Namen dabei, der Jean Bruce. Nix hat es gebracht. Nix. Also die es gibt, oder was in Deutschland passiert, oder bei uns, oder bei euch speziell, aus Angst wird Wut, aus Angst wird Wut, aus Wut wird Hass, die Dummheit ist die Lunte zum Pulverfass. Und das ist so, Dummheit ist die übelste Krankheit auf diesem Planeten.
Dabei sind wir so gebildet wie noch nie. Das ist ja das Fatale.
Nein, manche sind gebildet wie noch nie. Und es gibt auch welche, die natürlich auch aus dieser Bildung, mit dieser Bildung nichts wirklich anfangen. Oder ideologisch dann in die Richtung galoppieren oder fahren, weil sie davon überzeugt sind. Der Rest ist einfach, sind Schafherden, die manipuliert werden können. Und die Manipulation, für mich war das erschreckend zu sehen. Ich habe jetzt 3-4 Dokumentationen gesehen über diese Algorithmen, wie das bereits passiert. Das ist unglaublich. Also ein Journalist, der hat das auch nicht geglaubt, hat sich dann sein persönliches Profil ausdrucken lassen. Und dem ist wirklich, wie man bei uns sagt, die Lade runtergefallen, weil da waren Sachen drin, dass er historisches, also Interesse an Geschichte hat. Und er hat gesagt, ich habe nie in irgendeinem sozialen Forum über mein Geschichtsinteresse geschrieben, ich habe aber Geschichte studiert. Und offenbar kennen die aus sehr vielen Parametern sehr persönliche Sachen rauslesen und ganz gezielt dich bewerben oder ganz gezielt dich in einer Blase, dieser Infoblase zuordnen und diese Echoräume definieren und dann wirklich das ausnutzen. Natürlich haben die Russen das auch gemacht. Und sie machen es nach wie vor und ich bin auch überzeugt, dass die Amis das woanders auch machen.
Man weiß es ja am Ende gar nicht.
Wir wissen es nicht. Wir sind ja bereits in einer Situation, wo du sagst, wir sind so gebildet, ja, aber wir sind so gut informiert dann auch wieder nicht und es ist komplizierter geworden.
Auf jeden Fall, es ist total komplizierter geworden. Ich habe es in anderen, wir haben uns vor 4 Jahren schon mal getroffen und gequatscht mal. Bist du jetzt ernsthafter geworden oder sind die Themen dringender geworden?
Naja, ich bin immer älter geworden. Das ist also, dafür gibt es immer den Ausdruck der Altersmilde. Ich bin also intoleranter geworden anderen der gewissen Entwicklung, weil ich schon so lange das sehe. Ich habe vor 20 Jahren die erste Diskussion gesagt mit Politikern, wo ich gesagt habe, ja, da muss man vor Ort was machen in der sogenannten dritten Welt. Man muss in Afrika vor Ort was machen. Nicht nur nehmen. Ich sehe ja in Kenia, es wird genommen. Das machen jetzt die Chinesen zum Beispiel, die sind gnadenlos. Die füllen ein paar Taschen und nehmen die ganzen Rohstoffe. Die haben sie weltweit ausgekauft. Die haben vor 15 Jahren schon mit der Planung ihrer neuen Seidenstraße begonnen. Und das gehört ihnen schon sehr, sehr viel. Und man muss vor Ort immer eine Entwicklung machen. Und Infrastrukturen, man muss schauen, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, weggehen zu müssen. Und es gibt ja von einer Freundin von mir, Frau Professor Miriam Muere, die bei der UN gearbeitet hat, bis letztes Jahr, die gesagt hat, schau davor, wir haben die Rohstoffe, wir haben ein unglaubliches Human Resources Potenzial, also irrsinnig viele Menschen, die auch hungrig sind noch und wollen, wenn wir dann auch noch die verarbeitende Industrie haben für unsere was macht man mit euch? Was macht man mit euch? Das ist wahr, wir in Europa, wir sind eigentlich, sitzen wir am kürzesten aus. Wir haben nichts. Und beim Wissen sind wir auch nicht so gut unterwegs. Da sind die Chinesen schon besser. Also, die Themen spitzen sich zu. Die Themen werden, ich schaue jetzt, in den letzten 20 Jahren hat es eine unglaubliche Beschleunigung gegeben in der Aktualisierung mancher Probleme und im Größerwerden. Das ist schon unglaublich. Das ist so ein bisschen wie die, deswegen bin ich so gern beim Klima, weil das wird auch schneller gehen, als wir glauben.
So, und schneller als wir geglaubt haben, sind übrigens 40 Jahre EAV rum, um zum Finale zu kommen.
Fang nicht an mit mir politisieren, weil da komme ich nicht außer.
Er hört dann nie wieder auf, aber es ist schön.
Blase. Na, passt schon. Nee, 40 Jahre EAV hat natürlich, wir haben wirklich auch mit Geblödel, mit Slapstick, wir haben viel Spaß gehabt, aber wir haben immer schon auch die Unterhaltung mit Haltung praktiziert. Wir haben uns schon auch eingemischt, haben auch Gerichtsverhandlungen, ich war Gerichtsverhandlungen gehabt gegen den Jörg Heidler. Und rechts, ich bin in Braunamin aufgewachsen, da musst du dich früh entscheiden. Weil mit den jährlichen Kranzniederlegungen, die dort stattgefunden haben, von Mittelhaus, da fragst du dann nach und ich habe einen sehr guten Geschichtslehrer gehabt und das waren halt immer meine Feinde. Ich habe dann aufgrund der Bilder, die der uns gezeigt hat, gewusst, das sind ganz schlechte Leute. Der hat auch gesagt, es ist egal, was solche Leute sagen, dass sie beabsichtigen. So, werde nie vergessen, Konzentrationslagerbilder und von Straßen waschen Juden mit dem Stern. Sagt er, welche Ideologie oder welche politische Richtung so etwas macht mit ihren Leuten, da müsst ihr aufpassen und da müsst ihr euch sofort wehren dagegen. Das ist ganz schlecht. Also der hat auch sehr gute Geschichte und das habe ich bis heute mitgenommen, das sind meine Feinde bis heute. Und in Österreich haben wir ja genug davon. Also die FPÖ, dass die da in die Regierung gekommen ist, aber das war natürlich auch eine Schuld, das ist auch so wie in Deutschland. Die SPD kollabiert gerade. Das ist erschreckend. Gott sei Dank. Und die AfD, hallo, die können sich einen Höcke leisten.
Aber ist es dann nicht wichtig, dass wir solche Bands haben wie die EAV, die trotzdem ein bisschen mit dem Finger draufdrücken?
Nein, aber das ist ja nicht, wir sind ja nicht aufklärerisch. Du kannst nur die offene Türen, du kannst ja bestätigen. Bestätigen oder dort oder da vielleicht einen Anstoß geben, aber engagieren musst du dich auch als Band oder ich als Eberhardinger dann schon auch privat und musst halt dann dabei sein, dort, wo eine Bewegung einen Sinn hat. Und dort dann von mir aus ein gewisser Bekanntheitsgrad in die Waagschale werfen, aber sonst. Es ist die Bewegung, es ist, ich glaube, dass die Mehrheit auf der richtigen Seite steht, nämlich auf der Verliererseite. Und die Verlierer haben immer die Position, die sie auch zu Gewinnern machen können, nämlich sie sind mehr und sie sind stärker.
So, und jetzt zum Abschluss. Jetzt. Der ERV, komm, ja, zum Abschluss. Ja. Nee, was ist das Erste, was ihr machen werdet danach? Also dann, du hast gesagt, 94 Konzerte, oder?
Das ist verschieden. Also, dann mache ich mal eine Zeit lang nichts. Ich muss dann ein Bauprojekt noch fertig machen und dann überlege ich mir für nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr schon mache. Dann gehe ich einmal Kitesurfen, bin einmal, ja, schön. Und dann muss ich den Kadaver werde ich auch wieder ein bisschen prüfen, weil wir passen ja auf die Autos ja besser auf als auf unseren Körper. Und dann halt Ideen, ich hätte schon die eine oder andere Idee auch für Fernsehformate, wo ich genau solche Themen gern aufarbeiten möchte, und zwar so, deswegen mag ich den Harald Lesch so, weil er das relativ breit verständlich aufstellt, dieses Wissen mit Fakten. Und wenn man dann das auch noch mit Bildern untermauert und dann einfach auch vor Ort zeigt, wie es wirklich ausschaut, das wäre etwas, was würde mich sehr interessieren. Also das wäre so die Zukunft, solange man noch hupfen kann.
Also da ist noch einiges los, auf jeden Fall.
Ja, es wird schon noch. Der Thomas will halt endlich auch Musik machen mit anderen Musikern, anderen Sängern. Er hat ja jetzt auch schon angefangen. Und dort den Weg gehen. Und dann hat er ja auch eine Ausstellung gemacht. Er ist ja eigentlich ein sehr guter Grafiker und Maler und Zeichner. Und hat eine Vernissage gemacht, die jetzt, glaube ich, da in Österreich ein bisschen unterwegs ist. Und er will sich dieser kreativen Seite von ihm widmen. Ansonsten hat er eine kleine Familie begonnen.
Also dann sind wir gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf den letzten Konzerten, ja, auf der großen Abschiedstournee.
Entschuldigung, dass man so auf solche Sachen und dann einfach mich auch nicht unterbrichst.
Na, weil es so schön ist, mit dir zu reden, das ist ja auch interessant.
Es beschäftigt mich wirklich permanent. Es gibt ja auch, ich bin da bei diesen TED-Talks und habe ich das eine oder andere auch schon entdeckt. Da gibt es einen alten Wissenschaftler, und den muss ich mir heute nochmal rausholen, der hat nämlich auf der ganzen Welt, aber auch in Afrika, die Verwüstungen, die Desertation, versucht rückgängig zu machen. Und dann hat es immer geheißen, dass Viehherden in der Sahelzone, am Rand der Sahelzone, durch das Abgrasen, die Verwüstung, deswegen hat er da auch Elefanten erschießen lassen in einem Projekt, sagt, das ist das Schlimmste, was er je in seinem Leben gedacht hat, wird ihn bis ins Graz verfolgen. Und ist dann aufgrund von Forschungen draufgekommen, dass die Leute die Viehherden zusammenlegen müssen, die begrasen einen Teil und müssen dann weitergetrieben werden. Und zwar Kühe, Schafe, wurscht was. Weil wenn sie grasen, dann düngen sie ja auch. Die scheißen überall hin und urinieren überall hin. Und müssen dann das Nächste. Und dort, wo sie gewesen sind, da wächst was. Der hat ein paar Bilder gezeigt. Das war unglaublich, welchen Unterschied das macht. Und so geht es, das sind doch herrliche Initiativen. Und auf der anderen Seite gibt es auch so Geschichten wie das Fleisch aus der Petrischale. Das ist die Zukunft. Insekten und das.
Meinst du, das Fleisch aus der Petrischale?
Ja, natürlich, weil das ist sauber, das ist chemisch nicht belastet, das ist umweltverträglich, das machst du in Silos, solange es nicht Konzerne wie Monsanto oder Nestle monopolisieren, also sich die Patente kaufen. Sonst kann das jede Gemeinschaft machen, du hast den Protein-Nachschub gesichert. Es ist ja nicht so, dass wir nur, das rein vegetarisch, da bin ich nicht so sicher, dass das so funktioniert. Das ist auch ein bisschen mit dem Protein und mit anderen Nahrungsergänzungsstoffen muss dann arbeiten. Aber das geht, das ist ganz sauber. Ein anderer, den ich liebe, sehr gern mag, das ist der Richard David Brecht.
Der war auch schon in meiner Sendung und er hat genau darüber haben wir gesprochen. Und das ging um die Digitalisierung, sein ganz neues Buch eben, die Revolution der Digitalisierung. Ja. Ich kann es dir ans Herz legen, das Interview mit ihm war auch großartig.
Der Kerl, ich meine, abgesehen davon, der hat das Geek, der schaut gut aus und hat ein Hirn. Und der kann das, der bringt die Sachen schon. Aber auch er hält viel Vorträge, aber so wie der Lesch dann zu dem Schlumm kommt, wir reden schon so lange, wir Wissenschaftler reden so lange schon. Und wir wissen eigentlich alle genau, was wir machen müssten. Wir machen es aber nicht.
Ja, auf das wir alle ein bisschen mehr machen dann.
Nein, wir werden es dann schon machen müssen, wenn wir es dann machen müssen werden. Dann ist es vielleicht zu spät.
Okay. Dankeschön. Klaus Eberhartinger, vielen, vielen Dank. Und dir noch ganz viel Spaß auf der Abschiedstournee.
Danke, das macht also die Tourneen sind leider. Da in München ist es überhaupt sehr gut. Macht viel Spaß. Okay, danke.
Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.